Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Mit Susanne Balthasar. Herzlich willkommen. Und während ich so vor mich hin plaudere, können Sie mich nicht sehen. Und genau darum geht's in diesem Podcast. Ums Nicht-Gesehen-Werden, um das für das Auge nicht Wahrnehmbare. Vier Geschichten zur Unsichtbarkeit habe ich Ihnen mitgebracht. Von winzig kleinen, aber umso mächtigeren Mikroben, Fantasiefreunden von Kindern, Frauen in Delhi, die endlich auch mal gesehen werden wollen. Und es geht um gut vernetzte Schwarzfahrer. Hier nochmal der Schnelldurchlauf.
Unsichtbarkeit ist jener Zustand, in dem ein Gegenstand, eine Substanz oder eine Strahlung für das Auge nicht wahrnehmbar ist.
Frauen sind im öffentlichen Leben definitiv viel weniger zu sehen als Männer hier in Neu-Delhi.
Leonards Bruder ist ein Fantasiegefährte. Rund 37% aller Kinder legen sich einmal so einen zu.
Kai ist obdachlos. Regelmäßiges Einkommen hat er nicht. Er muss also schwarz fahren, sagt er. Die Telegram-Gruppe Freifahrten Berlin gibt ihm dabei Sicherheit.
Erst im 17. Jahrhundert hat ein holländischer Forscher die ersten Mikroorganismen gesehen. Und das ging nur, weil damals schon Mikroskope erfunden wurden.
Wir schauen jetzt auch durchs Mikroskop und landen beim Coronavirus. Diese stachelige Kugel aus den Nachrichten ist eine riesige Vergrößerung, denn eigentlich können wir das Virus gar nicht sehen. Wie so viele Bakterien, Viren, Pilze, Algen oder andere Mikroorganismen. Es gibt nicht nur unglaublich viele von ihnen, sie sind auch unglaublich einflussreich. Über die geheime Macht dieser kleinen Wesen sprechen wir jetzt mit einem, der sich auskennt. Florian Freistetter hat zusammen mit Helmut Jungwirth das Buch »Eine Geschichte der Welt in 100 Mikroorganismen« geschrieben. Und als erstes habe ich ihn gefragt, wann sie denn angefangen hat, die Geschichte der Mikroben. Lange Zeit wussten die Menschen ja gar nichts von ihnen, eben weil sie mit bloßem Auge nicht zu sehen waren.
Ja, also das ist natürlich etwas, was die Erforschung ein bisschen aufgehalten hat, weil man natürlich das, was man sieht, leichter erforschen kann. Sie waren natürlich immer da und sie haben auch immer schon unser Leben beeinflusst, allein durch die Krankheiten, aber auch durch Dinge, die ein bisschen angenehmer sind als Krankheiten. Bierbrauen zum Beispiel, das haben wir schon vor vielen Jahrtausenden gemacht, geht nur mit Mikroorganismen, aber wir haben halt nicht gewusst, wie es geht. Und erst im 17. Jahrhundert hat dann ein holländischer Forscher, Leeuwenhoek, die ersten Mikroorganismen gesehen und das ging nur, weil damals schon Mikroskope erfunden wurden und er hat dann einfach sich mal alles angeguckt, was man so angucken kann und festgestellt, das sind so komische, winzige, lebendig aussehende Dinger und das war das erste Mal, dass Menschen Bakterien gesehen haben.
Als die Mikroorganismen dann sichtbar waren, haben sie auch ziemlich schnell Künstler inspiriert. Ernst Haeckel zum Beispiel, den Chronisten der Natur im 19. Jahrhundert. Was ist da optisch so faszinierend?
Ja, also diese Mikroorganismen, die sind auch an ihre Umwelt angepasst. Die haben sich auch für ihre Zwecke, ihre Lebensräume entwickelt. Aber das sind komplett andere Lebensräume. Und deswegen schauen die ja einerseits extrem fremd aus, aber in dieser Fremdheit haben sie auch eine sehr ästhetische Faszination. Das heißt, Haeckel hat dann vor allem die Mikroalgen und deren Kalkskelette untersucht und war von denen fasziniert, weil die wirklich ja teilweise fast schon außerirdisch, alienartig ausschauen. Wirklich so gigantische, wenn man sie dann entsprechend groß zeichnet, Strukturen, die aussehen wie Kathedralen. Also das sind einfach ja außerirdische Welten, die sich daher öffnen, wenn man in diese höchst irdischen Lebewesen schaut. Und Haeckel hat damit eben nicht nur probiert, Wissenschaft zu machen und zu vermitteln, sondern auch ja die Kunst inspiriert. Also ein guter Teil des Jugendstils ist von dieser Ästhetik der Mikroorganismen, die Haeckel gezeichnet hat, inspiriert worden.
Das klingt schon fast ein bisschen magisch. Andererseits hat das Wissen über Mikroben die Welt ja auch ganz schön entzaubert. Also früher hat man sich ihre Existenz oft mit Wundern erklärt, mit göttlichen Wundern. Was sind das für Geschichten?
Ja, da gibt es jede Menge Geschichten. Eine schöne Geschichte ist die Tatsache, dass wir den Feiertag Fronleichnam, diesem magischen Einfluss der Mikroorganismen, zu verdanken haben. Denn man hat immer schon in der Geschichte der Menschheit Wunder gesehen, also Blutwunder, Brotwunder werden die genannt, also blutendes Brot. Man hat im Brot so Dinge gesehen, Verfärbungen gesehen, die aussahen, als hätte das Brot geblutet. Und das hat natürlich in der Geschichte der katholischen Kirche eine Rolle gespielt, weil es ja da die Kommunion gibt, wo das Brot sich laut Kirchenmeinung in den Leib von Jesu Christi verwandelt. Und ein so ein Wunder, das in einer Hostie aufgetreten ist, hat man als Anlass genommen, da einen Feiertag einzuführen, nämlich Fronleichnam. Erst später hat man dann entdeckt, dass tatsächlich diese Verfärbung durch Bakterien verursacht wird, die sich in diesem Brot vermehren. Und ja, diesen Bakterien verdanken wir, dass wir diesen Feiertag Fronleichnam feiern können.
Die Bakterien und die Viren besiedeln uns ja dicht in unserem Körper, außerhalb unseres Körpers, also auf der Haut. Wir könnten gar nicht leben ohne diese Mikroorganismen. Was tun die uns denn so viel Gutes?
Ja, sie tun uns eigentlich gar nichts Gutes oder Schlechtes. Das ist nicht das, wie man Viren, Mikroorganismen beurteilt. Die tun einfach ihr Ding. Die leben ihr Leben. Und für Mikroorganismen sind wir ein Lebensraum. Also wir sind eine ganze Welt, ein kompletter Planet. Wir sind voll mit unterschiedlichsten Lebensräumen. Ja, also bei uns gibt es warme Ecken, dunkle Ecken, es gibt Ecken ohne Sauerstoff, feuchte Regionen, kühle Regionen, in manchen Regionen unseres Körpers gibt es mehr Nährstoffe, in manchen weniger. Und natürlich, wie in einem normalen ökologischen System, stellen sich auch hier Wechselwirkungen ein. Genauso wie Pflanzen und Tiere in einem Wald miteinander kooperieren, nicht bewusst, aber so hat sich das Ökosystem entwickelt und nur gemeinsam leben können, gilt das auch für uns Menschen und die Mikroorganismen, die in uns leben. Wir haben noch gar nicht im Detail erforscht und verstanden, was die Mikroorganismen in uns alles tun an guten Dingen. Also da ist eine wahnsinnige Wechselwirkung, die gerade erst am Beginn der Forschung steht. Aber fest steht auf jeden Fall, dass wir Menschen eigentlich nicht als Einzelwesen gedacht werden können, sondern nur als große, gigantische Wohngemeinschaft mit vielen, vielen, vielen unterschiedlichen Mikroorganismen.
Ja, und das sind so viele, dass wir ja auch ständig welche verlieren. Also zum Beispiel, wenn wir Tierklinken berühren oder uns irgendwo hinsetzen. Und ja, auch wenn wir uns küssen, da entsteht ja ein richtiger Mikrobencocktail. Kann denn die Liebe unser mikrobiologisches Setup beeinflussen?
Ja, aber nur, wenn es sehr intensive Liebe ist. Also wenn man jetzt einfach nur durch eine Berührung die Mikroorganismen komplett austauschen könnte. Ja, also wenn ich jetzt immer jemand die Hand schüttle und das würde dazu führen, dass mein kompletter mikrobiologischer Haushalt sich ändert, das würde nicht funktionieren, weil dann so widerstandsfähig sind unsere eigenen Mikroben schon. Also man hat das tatsächlich untersucht, wenn man jetzt sich küsst, also wirklich jetzt nicht einfach nur einen Kuss auf die Wange, sondern wirklich so ein paar Sekunden ordentlich schmusen, auch mit Zungenkontakt und so, dann tauschen wir dabei ungefähr 80 Millionen Bakterien aus. Das sind schon ordentlich viele, ja. Aber das ist nicht nachhaltig. Also die Bakterien, die in uns wohnen, die gewinnen dann sehr schnell wieder die Oberhand. Erst wenn man wirklich regelmäßig einander küsst, immer und immer wieder, auch im gleichen Haushalt wohnt, dann gleichen sich im Laufe der Zeit die Mikroorganismen an. Also nicht nur die Menschen, die zusammenleben, kommen sich dann näher, sondern auch die Mikroorganismen beginnen dann eine Beziehung, wenn man so will, und gleichen sich an, sodass dann zwei Menschen auch das gleiche Mikrobiom oder ein sehr ähnliches Mikrobiom haben im Laufe der Zeit.
Ja, und vielleicht sieht man das ja auch im Laufe der Zeit. Nach so intensiver Beschäftigung mit Mikroorganismen, was würden Sie sagen, wer regiert die Welt? Der Mensch oder die Mikroben?
Die Mikroorganismen sind einfach viel zahlreicher als wir Menschen. Also die Mikroorganismen, die waren da lang bevor wir Menschen da waren. Die waren da vor Milliarden Jahren. Die Mikroorganismen werden auch da sein, wenn wir längst weg sind von diesem Planeten. Also denen gehört dieser Planet. Wir leben halt jetzt ein bisschen hier drauf. Wir machen unser Ding. Die Mikroorganismen lassen uns, wenn man so will, unser Ding machen. Aber eigentlich ist das ihr Planet und nicht unserer.
Die unsichtbare Macht. Über Mikroorganismen habe ich mit dem Experten und Astronomen Florian Freistetter gesprochen. Herzlichen Dank.
Dankeschön.
Von unsichtbaren Kleinstlebewesen haben wir gerade gehört. Oft waren sie von merkwürdiger Gestalt, hatten ausgefallene Namen und verrückte Eigenschaften. Das trifft auch auf die besten Freunde von allen zu. Kinder haben manchmal das Glück, so einen zu treffen. Für Erwachsene bleiben die Fantasiegefährten aber leider unsichtbar. Susanne Franzmeier hat ein paar von ihnen kennengelernt und sie hat ihr Mikrofon mitgenommen.
Leon, ne? Ja? Weißt du, warum Susi uns das ganze Zeug mitgebracht hat?
Nee.
Die werden das ganz neugierig. Über deinen Bruder.
Leonard hat einen Bruder, zusätzlich zu seiner kleinen Schwester. Das Besondere, außer ihm kann ihn niemand sehen.
Ist das denn ein älterer Bruder?
Ja.
Und der ist jetzt hier in der Wohnung versteckt, das wusste ich nämlich auch nicht.
Ja, der hat sich ganz klein gemacht und ist dann in dein Maßband geschlüpft.
Leonards Bruder ist ein Fantasiegefährte. Rund 37% aller Kinder legen sich einmal so einen zu. Für kurze Zeit oder über Jahre. Auch der Sohn von Nicole. Bei Karl ist es ein Bauer.
Ein Bauer ist ein Pirat.
Ein Piratenbauer.
Er hat ein Steinboot, das niemand kaputt machen kann.
Fantasiegefährten haben ihre eigenen Regeln. Manchmal bringen sie auch ihre Freunde mit. Bei Saga, die in Berlin und Island lebt, fing alles an mit Frau Klöne.
Also das erste Mal, dass wir von Frau Klöne gehört haben, da war Saga noch nicht 3. Und sie ist also jetzt seit über einem Jahr bei uns und eigentlich kann man sagen, mittlerweile fester Bestandteil der Familie geworden.
Ich habe sie kennengelernt. In Sagas Hütte unterm Esstisch.
Oh, ich glaube, ich bin viel zu groß für die Hütte.
Du musst dich einfach bücken.
Passen denn Frau Klöne und Martin, da passen die alle hier noch mit runter?
Ja, die passen doch da rein.
Fantasiegefährten haben für ihre kleinen Erfinder immer eine Funktion.
Also wir hatten uns getrennt, da war der Lütte 10 Monate. Der Bauer, über den Bauern hatte oft angefangen, so Situationen nachzustellen, wo ich dann wusste, okay, damit verarbeitet er gerade die Trennung.
Auch Frau Klöne kam in turbulenten Zeiten zur Familie.
Frau Klöne ist in Berlin geboren. Das war eine Zeit, die sehr instabil war, weil wir zu dem Zeitpunkt nicht wie jetzt oder sonst einfach so bei meinen Eltern wohnen konnten, weil meine Mutter zu der Zeit eine Chemotherapie hatte. Und Saga, wenn sie in den Kindergarten geht, natürlich ständig irgendwelche Viren und Bakterien mit nach Hause bringt. Und wir beim kleinsten Anzeichen für Krankheit immer die Flucht ergriffen haben, damit meine Mutter sich nicht ansteckt. Und in diesem Kuddelmuddel ist Frau Klöne erschienen.
Oh, ganz schön eng hier. Meinst du nicht mit Frau Klöne und den ganzen Kollegen? Ist das ja hier ein bisschen zu eng?
Hier ist noch viel Platz.
Da ist ganz viel Platz. Da sitzt wer?
Alle Kollegen.
Alle Kollegen sitzen da. Gut. Ich quetsche mich mal hier so hin.
Im Sommer letzten Jahres kamen plötzlich Kollegen dazu. Es sind jetzt, glaube ich, 4, die konstant da sind.
Ich habe Kissen geholt.
Super.
Ich brauche eigentlich alle Kissen noch.
Die Kollegen brauchen auch ein Kissen hier.
Und mittlerweile sind also noch Blaska, Johannes und Martina dazugekommen, sind also ihre Kollegen. Und sie arbeiten alle mit Saga am S-Bahn-Bahnhof. Ich weiß, es ist total cool. Vor allem in Island gibt es nicht ein Schienenfahrzeug. Vor 2 Tagen hat Saga auch irgendwie zu mir was gesagt, was ich fast ein bisschen schade fand, weil es schmeckte so nach Abschied. Sie hat zu mir gesagt,
ich habe es einfach so getan, ob ich Kollegen habe. Aber eigentlich habe ich keine Kollegen.
Auch bei Karl hat sich was verändert.
Ich glaube, der Bauer wird auch langsam verschwinden. Also ich merke das auch schon dadurch, dass er auch nicht mehr bei uns sitzt und auch nicht mehr da ist. Daher vermute ich mal, dass er sich auch langsam verabschieden wird. Ja, schade.
So wie sie gekommen sind, verschwinden sie irgendwann, die Fantasiegefährten. Sie werden als Stütze nicht mehr gebraucht. Aber hey, eines ist sicher. Ihr werdet bestimmt nicht vergessen.
Frau Klöne, ich hab jetzt geht Frau Klöne wieder gut, aber die hatte Covid.
Ja, wir haben ja zwischendurch mal gedacht, die Kollegen würden uns verlassen, aber es ist überhaupt nicht so. Es sind deutlich mehr geworden.
40 Kollegen oder so, glaube ich.
Verstößt natürlich komplett gegen die Quarantänebestimmung.
Oh ja.
Aber wir erzählen es einfach nicht weiter.
Genau.
Lass die Fantasie nur triumphieren. Alles, was wir wollen, kann passieren.
Frau Klöne, der Piratenbauer und jede Menge Kollegen, ganz seltene Gäste waren das hier in diesem Podcast über alles, was man nicht sehen kann.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Alles klar?
Ganz einfach.
Läuft.
Gut, alles klar.
Alles klar.
Alles klar.
Alles klar.
Okay, alles klar.
Ich fange an.
Alles klar.
Alles klar.
Alles klar.
Alles klar.
Alles klar.
Alles klar.
Okay, alles klar.
Alles klar.
Alles gut.
Alles klar.
So, gut.
Wir schreiben das Jahr 2032. Nano und Mü, zwei winzige Roboter, sollen im Gehirn des Nachrichtensprechers Arnim Breuer Münster. Einige Neuronen überprüfen.
Die Polizei hat in einem Keller ein Drogenlabor entdeckt. Unter den sichergestellten Rauschmitteln befinden sich...
Ey, Mü, ich glaube, der Hypophysenstiel ist verbogen. Gib mir mal die Winkelzange. Ach du Scheiße.
Darunter verschiedene Halluzinogene. Ich korrigiere, Halluzinogene. Entschuldigung. Holzo-Nanogene. Hallo geht zu Tode.
Das könnte Ärger geben. Lass uns lieber abhauen.
Herr Breuer?
Vielleicht hätte man doch das Stirnhirn vulkanisieren sollen.
Schau mal, Paul, hier ist ein Mikrofon. Da spricht die Mama gleich rein. Und du bist dann ein bisschen still. Schau mal. Schau mal. Ja, der Paul will auch mal ein ganz großer Filmstar werden. Stimmt's, Paul? Wie die Mama, hä? Also, ich bin jetzt direkt vom Kindergarten hierher gekommen. Also, muss ich jetzt reinsprechen, damit... Ach, das ist kein Problem. Wir sind jetzt beide mal ganz schön still. So,
also, dann
so wird das doch.
Oder musst du dich noch ein bisschen warm machen?
Nö, ich kann jetzt einfach hier anfangen, kein Problem.
Unsichtbar sein ist das Thema dieses Podcasts und jetzt geht es darum, wie man sichtbar wird. Das ist ein Thema für Frauen in Delhi, die wollen nämlich endlich gesehen werden und zwar nachts auf der Straße. Für Frauen ist das ein gefährlicher Ort, deswegen bleiben sie normalerweise im Dunkeln zu Hause, aber es regt sich Widerstand. Bei den sogenannten Midnight Walks spazieren Frauen für mehr Freiheit auf Indiens Straßen. Mitgelaufen ist auch unsere Korrespondentin Sicke Dietrich und als erstes habe ich sie gefragt, wo sie überhaupt langgelaufen sind.
Also wir waren in einem sehr ruhigen Viertel im Süden von Neu-Delhi. Da leben vor allen Dingen so Menschen aus der Mittelklasse. Und da haben wir uns an so einem kleinen Markt getroffen. Treffpunkt war erst 22.30 Uhr. Und auf diesem Markt, da war noch alles ziemlich beleuchtet. Plötzlich kamen immer mehr Frauen. Und zwei Frauen, die hatten diesen Walk organisiert und haben uns erstmal ziemlich freundlich begrüßt.
Welcome to the walk.
Also da war ehrlich gesagt schon ganz gute Stimmung erstmal so, weil Delhi ist tagsüber wirklich nervtötend laut. Also der Verkehr, es gibt unzählige Menschen, ständiges Hupen und in der Nacht, da herrscht so eine ganz andere Stimmung. Es ist im Moment noch ziemlich mild hier, so um die 18 Grad und das Viertel, wo wir waren, ist auch ziemlich grün. Das hatte schon so ein bisschen, ja fast was Romantisches, als wir da so lang gegangen sind.
Was sind das für Frauen, die sich da treffen?
Das sind sehr unterschiedliche Frauen. Der Walk, der findet immer so an ganz unterschiedlichen Orten in der Stadt statt. Und die jüngste war 17, die älteste 59. Eines würde ich schon sagen, haben die alle gemeinsam, die kommen schon eher so aus einer höheren Schicht. Also auch entweder Mittelklasse oder Oberklasse, weil die konnten alle fließend Englisch. Da waren viele Studentinnen dabei, einige, die in Delhi aufgewachsen sind, andere, die gerade erst neu in der Stadt waren und die Stadt dann kennenlernen wollten. Jetzt bei meinem Walk waren so ungefähr 30 Frauen dabei. So viele kommen wohl selten, aber ich glaube, jetzt gerade wegen Corona waren die Walks auch lange ausgefallen. Da gab es auf jeden Fall einen großen Bedarf jetzt.
Wie haben diese Mitternachtsspaziergänge denn angefangen? Die gibt es ja schon länger, oder?
Die gibt es auf jeden Fall schon länger. Angefangen hat das schon vor ein paar Jahren. Da hat eine Schauspielerin mit einem Freund hier regelmäßig Walks organisiert, auch schon nachts. Aber da waren Männer und Frauen dann zusammen. Weil ich muss mal wirklich dazu sagen, Neu-Delhi ist eine absolut fußgängerunfreundliche Stadt. Weil tagsüber klingen die Straßen in Delhi ungefähr so. Und das ist sogar fast noch harmlos, was wir hier gerade hören. Das ist noch nicht mal die Rush Hour. Es entstehen hier überall neue Straßen, neue Überführungen, Unterführungen. Alles ist hier wirklich eigentlich nur auf Fahrzeuge ausgerichtet. Also so mal eben einen schönen, langen Spaziergang. Und die Stadt zu Fuß zu erkunden, das ist fast unmöglich und eigentlich auch nicht vorgesehen. Und wenn ich zum Beispiel einfach mal so über die Straße gehe, dann kommen wirklich alle paar Sekunden so Tuk-Tuks vorbei, die hupen, fragen, wo ich denn hingehe. Nachts ist es natürlich einfach kühler, der Verkehr ist viel weniger. Das heißt auch, wir beim Walk sind dann einfach mitten auf der Straße gelaufen und eine Architektin, Revantika, die hat mir Folgendes erzählt.
Delhi is a city that I've grown up in.
Ich bin in Delhi aufgewachsen, ich gehe gerne zu Fuß und ich mache das kaum, weil es fast nie möglich ist, sagt sie hier. Schon gar nicht nachts. Also sie findet die Idee cool, dass einfach ein paar Frauen zusammenkommen. Und sie sagt, ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe einen anderen Anteil an meiner Stadt, wenn ich hier auch einfach mal so langlaufen kann. Weil das sonst kaum möglich ist. Es ist eine Art Zurückeroberung dessen, was mir doch zustehen sollte.
Also ich habe da rausgehört, was Sie vorhin erzählt haben, dass da ursprünglich auch mal Männer dabei waren. Das ist heute nicht mehr so. Die Architektin hat es ja auch gerade noch mal erzählt. Wie hat sich das denn entwickelt dann hin zu einem Frauenwalk?
Das hat mehrere Gründe. Also Frauen sind im öffentlichen Leben definitiv viel weniger zu sehen als Männer hier in Neu-Delhi. Also wenn ich selber mal so rumschaue, Ladenbesitzer sind Männer, Straßenfeger, Taxifahrer, Tuk-Tuk-Fahrer, fliegende Händler, da ist das Straßenbild schon echt sehr männlich dominiert. Und Frauen, noch dazu irgendwie in größeren Gruppen, die sehe ich vielleicht maximal, wenn so Schülerinnen in einem Schulbus unterwegs sind. Aber das erzählen auch die Frauen bei dem Walk. Shohita zum Beispiel, die Älteste, die dabei war, das ist ja auch die Idee, die hinter diesem Walk eigentlich steht.
Basically to give them a bit of confidence.
Deswegen ist dieser Walk ja auch so sinnvoll, sagt sie hier, um allen hier mehr Selbstvertrauen zu geben. Ganz ehrlich, hier in unserer Stadt kann man immer noch nicht alleine laufen. Also entweder bist du mit Freundinnen und Freunden unterwegs oder mit deiner Familie, aber ich würde das nicht wagen. Also ehrlich gesagt würde ich hier nicht alleine langlaufen.
I won't tempt fate. There's no way you can do that.
Und die jüngste Gayatri, die 17-Jährige, die war noch nie so spät nachts alleine unterwegs und die fand es, glaube ich, auch ganz aufregend.
Alone, like without parents, is like for the first time.
Das ist das erste Mal, dass ich ohne meine Eltern um diese Uhrzeit unterwegs bin, sagt sie. Das fühlt sich gerade echt anders an, aber cool irgendwie. Wir sind eine große Gruppe mit vielen Frauen. Meine Nachbarin ist mit dabei. Ich fühle mich echt sicher gerade. Ich habe überhaupt keine Angst.
Like I don't feel insecure or this thing, like any safety issues.
Ja, und das ist eigentlich genau der Punkt. Also Frauen sind ja fast nie alleine nachts unterwegs in Neu-Delhi, weil es klar auch wirklich gefährlich ist. Sie haben es eben am Anfang gesagt, Delhi gilt weltweit als die Hauptstadt der Vergewaltigung.
Diesen Ruf, den hat die Stadt ja auch vor allem weg seit dieser sehr brutalen Gruppenvergewaltigung vor einigen Jahren. Nachts in einem Bus, die hat ja auch international Schlagzeilen gemacht, oder?
Auf jeden Fall und vor allen Dingen das ganze Land auch noch mal erschüttert. Aber es hat auch ziemlich was wachgerüttelt, also hier in Neu-Delhi und auch in ganz Indien. Damals sind wirklich tausende Frauen, auch Männer auf die Straße gegangen, die haben demonstriert, dass die Stadt für Frauen unbedingt sicherer werden muss.
Und hat sich da tatsächlich was getan? Ist die Stadt sicherer geworden?
Es gibt auf jeden Fall Versuche, Delhi sicherer zu machen. Es gibt zum Beispiel Taxiunternehmen, die nur Fahrerinnen einstellen. Es gibt zusätzliches Wachpersonal in Bussen, weil es dort eben sehr häufig zu Übergriffen kommt. Es gibt Frauenabteile in den U-Bahnen. Aber die Frauen auf dem Walk, das haben mir viele zumindest gesagt, die fühlen sich immer noch nicht so richtig sicher in ihrer Stadt. Also eine hat erzählt,
I've been abroad and I've never felt the way I feel here.
Ich bin echt schon viel gereist, sagt sie hier, und habe auch in anderen Städten auf der Welt gelebt. Nirgendwo habe ich mich so unsicher gefühlt wie hier in Neu-Delhi. Hier muss ich jeden Tag darüber nachdenken, dass ich eine Frau bin und wie ich mich damit im Alltag wappnen muss.
I didn't feel as aware of being a woman as I do here.
Auch Shohita, das war die älteste Teilnehmerin, die wir eben schon gehört haben, sie meinte auch, so richtig hat sich noch nichts geändert.
You have to be aware.
Ja, also man muss die ganze Zeit aufmerksam sein, du musst dich ständig umschauen, sagt sie hier. Kommt irgendjemand, dann musst du versuchen auszuweichen. Versuch gar nicht erst freundlich zu dem zu sein, ich kann keine Hilfe anbieten. Das sind so die normalen Regeln für uns Frauen. Also solche Sachen haben sich hier überhaupt noch nicht geändert.
Things haven't changed. Not at all.
Und ganz viele haben erzählt, dass es wirklich immer noch so ist, dass die Männer sie entweder ständig anstarren, Beleidigungen an den Kopf werfen auf offener Straße, dass sie doch immer noch in der U-Bahn angefasst werden. Also so ganz gedreht hat sich die Stimmung noch nicht und sie ist noch nicht so viel frauenfreundlicher geworden, die Stadt.
Aber auf diesem Walk finden jetzt nicht nur so ernsthafte Gespräche statt, oder? Über die Probleme
von
Frauen.
Da hab ich natürlich auch ein bisschen dann immer noch mal so nachgehakt. Also es gab schon so eine ziemlich lockere Atmosphäre, fand ich. Die haben sich schon ausgetauscht, wo es sicher ist, wie sie durch die Stadt laufen, haben sich dann auch Tipps gegeben. Aber zum Beispiel war auch noch eine Tänzerin mit dabei und dann hat auf einmal einfach eine angefangen zu singen und die andere hat dann ihre Tänze vorgeführt. Das war ganz gut. Das war schön, einfach so mitten in der Nacht, dass sie dann da, ja, schöne Stimmungen hatten. Einige hatten noch Musik auf ihren Handys und am Ende, da sind wir so, glaube ich, 2 Stunden gelaufen. Dann waren zwar alle ziemlich müde, da war es ja auch schon nach 1 Uhr, aber beim Abschiedsfoto, fand ich, war auch nochmal eine richtig schöne Stimmung eigentlich. Also denen ging es wirklich gut danach. Es hatten alle so ein Strahlen auf dem Gesicht. Ich war selbst auch so ein bisschen beseelt, mit so vielen tollen Frauen unterwegs zu sein, mitten in der Nacht, auch wirklich völlig sorglos, weil wir eben in dieser Riesengruppe uns so stark fühlen konnten. Und das hat mir die Stadt, ehrlich gesagt, selber für mich nochmal ganz neu und auch anders näher gebracht.
Tja, offenbar ein tolles Erlebnis, nachts spazieren gehen mit mehreren Frauen. In Delhi. Silke Dietrich, vielen Dank, dass Sie da für uns mitgelaufen sind und uns davon erzählt haben.
Gerne.
Situationen, in denen man sich wünscht, im Boden zu versinken, durchsichtig zu sein, einfach zu verschwinden. Die meisten von uns haben das schon mal erlebt, nämlich wenn der Satz kommt, Fahrscheine bitte. Wer notorisch schwarz fährt, ist besser dran, gar nicht in die Kontrolle zu geraten, denn das kann teuer werden und schlimmstenfalls sogar im Gefängnis enden. Unterstützung kommt von einer Telegram-Gruppe. 18.000 Mitglieder warnen sich allein bei Freifahrten Berlin vor den Leuten von der BVG. Julian Theilen hat mal mitgemacht beim Katz-und-Maus-Spiel.
Die Angst fährt mit, wenn man keinen Fahrschein hat. An der nächsten Haltestelle könnten sie schon einsteigen, die Kontrolleure mit ihren Riesen-Gameboys in der ausgebeulten Jackentasche. Und wenn dann die Türen zugehen, ist man ausgeliefert.
Ich finde nicht, dass die drei verdächtig aussehen, vor allem weil die sehen aus, als wären die eine Familie sein könnten. Und wenn das dann halt so ist, dann denke ich mir nie was dabei.
Kai, 19 Jahre, hat seine Cap tief ins Gesicht gezogen. Mit 3 fetten Silberketten und roter Steppjacke wirkt er nicht so, als hätte er etwas zu verbergen. Kai ist obdachlos. Regelmäßiges Einkommen hat er nicht. Er muss also schwarz fahren, sagt er. Die Telegram-Gruppe Freifahrten Berlin gibt ihm dabei Sicherheit.
S5, Friedrichsfelde Ost, 2 auffällige männliche Kontrolleure, einer davon mit schwarzem Militärparker, schwarzer Bauchtasche. Eine 2-Meter-Kante mit Glatze, Typ Pumper. Der andere schwarze Mütze und blaue Jeans, auch sehr stramm, beide blaue OP-Maske.
Die Telegram-Gruppe gibt es seit 2018. Die GründerInnen wollen sich nicht zu erkennen geben. Einer der Admins spricht aber von einem linken solidarischen Projekt, um Menschen mit wenig Geld zu schützen. 2020 gab es in Berliner U- und S-Bahnen knapp 17 Millionen Kontrollen. Weniger als sonst, wegen Corona. Trotzdem wurden mehr als 500.000 Menschen ohne Fahrkarte ertappt. Macht 60 Euro Strafe pro Person.
Schwarz fahren, nein, ich zahl nicht für die Bahn. Hey, Kontos sind am Nerven, doch ich gebe eine Fuck. Ey, Nigga, ich mach Stunts, wenn es sein muss, ja, ich run. Nein, ich fuck kein S-Line, lieber S-Line.
Kai hat es vor einigen Tagen auch kalt erwischt. Er war nicht wachsam, hatte Kopfhörer am Ohr. Die Strafe kann und will er nicht zahlen. Einen möglichen Gerichtsprozess nimmt er in Kauf. Samira, ebenfalls in der Telegram-Gruppe, war sogar schon mal einen Tag im Gefängnis, weil sie die Bußgelder nicht gezahlt hat.
Also ich bin auch notorisch, kann man das schon sagen. Ich bin fast 30. Ich fahre auch schon sehr lange schwarz. Damals haben mir meine Eltern keine Fahrkarte gekauft. Und dann ist das wie so ein Kindheitstrauma einfach so geblieben mit den Jahren. Ab und zu hatte ich meine Fahrkarte.
Bei vielen in der Gruppe, die sich äußern, ist das Schwarzfahren eine Melange aus Geldnot und Prinzipien. Oft war erst die Geldnot da, dann kam die Reflexion. Sollte der öffentliche Nahverkehr nicht günstiger sein? Schwarzfahren ist politisch, findet Tommy.
Ich fahre aus Überzeugung schwarz, nicht weil ich es mir nicht leisten kann. Einfach weil ich finde, dass öffentlicher Nahverkehr für jeden zugänglich sein sollte, egal wie viel Geld er hat.
Dann führt Tommy noch die Klimakrise an, die notwendige Verkehrswende. Wie solle die denn gelingen, wenn ein Monatsticket knapp 85 Euro kostet?
Also ich nenne da immer ganz gerne das Beispiel aus Wien, weil da bezahlst du für eine Jahreskarte 365 Euro und das ist 1 Euro am Tag. Da würde ich nicht über das Schwarzfahren nachdenken, das finde ich fair.
Tommys Blicke wirken routiniert. Kurz nach rechts, kurz nach links, dann rein. So fährt er jeden Tag zur Arbeit. Eine Stunde hin, eine Stunde zurück. Zwischendurch schaut er in die Telegram-Gruppe.
Eine Blauweste gesichtet, männlich gelesen, Möckernbrücke, Ausgang Hallisches Ufer. Sieht aber eher nach Feierabend aus.
Die alten U-Bahnen mit den einzelnen Waggons, kannst du durch die Scheibe gucken in anderen Waggons und dann weißt du, wo sie sind. Meine Mutter, wenn die da ist, sie kriegt dann immer die Krise, wenn die mitfahren quasi. Und dann sage ich zu ihr, ist doch alles gut, jetzt weiß ich, wo sie sind. Und wir steigen die nächste aus und gucken, was sie machen.
Aber nicht jeden Kontrollentzug unterstützt die Gruppe Freifahrten Berlin. Als ein User vor Corona-Kontrollen warnt, schnauzt die Admin ihn an.
Wir werden hier keine Berichte über Kontrollen nach 3G dulden. Lasst euch bitte impfen.
Auch wenn die Telegram-Gruppe ein engmaschiges Warnnetz hat, alle paar Minuten neue Gefahrenmeldungen eintrudeln, so ganz sicher ist man nie. Das weiß auch Tommy.
Guten Morgen. So, heute bin ich mal wieder erwischt worden auf dem Weg zur Arbeit. Wie ich gesagt habe, halt einmal gewinnen die, einmal ich. Heute haben die gewonnen. Schönen Tag.
Tommy nimmt's sportlich. Offenbar kann er das Bußgeld bezahlen. Die gut organisierten Schwarzfahrer waren unsere letzte Geschichte von der Unsichtbarkeit. Einen allerletzten Tipp habe ich aber noch für Sie, den Echtzeit-Serien-Podcast. Aktuell hören Sie da Menschen, die noch Jahre nach dem Tod den Verstorbenen etwas zu erzählen haben und das auch tun. Sehr berührend und ganz klar eine Empfehlung. Was ich dir noch sagen wollte, heißt die Serie. Ich will noch Tschüss sagen. Susanne Balthasar ist mein Name. Schön, dass Sie zugehört haben.